Viele von uns schmieden gerne Pläne. Wir planen gerne Ausflüge und wir halten gerne Ausschau nach genau dem richtigen Urlaubsort. Aber auch die am besten geplanten Pläne, die am besten geschmiedeten Pläne können durchkreuzt werden und können nicht so erfolgen, wie wir es uns vielleicht wünschen. Das haben viele von uns schon in unserem Leben erlebt und besonders im letzten Jahr. Auch meine Familie und ich haben das so erlebt. Wir haben das große Privileg, dass wir oft in die USA fliegen können, um dort unsere Familie zu besuchen. Und das wollten wir gern nach 1,5 Jahren wieder tun. Aber dann kam es ganz anders. Der Flug wurde gestrichen, vielleicht wurde bei manchen das gebuchte Hotel nicht mehr so. Es ging pleite und ein Virus tauchte auf der Bildfläche auf. Und so war es bei vielen. Unser Plan ging nicht so auf wie gedacht. Auch bei den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, seinen Jüngern, war es so, dass sie eine Wendung erlebten. Und in dieser Situation, von der wir gerade von Johannes gehört haben, wird Jesus davon berichtet, dass sein Freund Lazarus krank ist. Seine Reaktion? Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart. Dies ist eine Situation, in der die Jünger wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, was Jesus meint. Sie erleben eine unerwartete Wendung. Allerdings nicht aktiv, dass ihr Flug gestrichen wird, sondern auf passive Weise. Die Wendung passiert in ihrem Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger hier überlegen, warum Jesus so reagiert. Sie mögen vielleicht überlegen, warum er das tut, aber sie verstehen es nicht. Sie denken vielleicht, Jesus, warum ist es gut für dich, wenn dein Freund krank ist? Sie sind bestimmt verwirrt und wissen vielleicht auch gar nicht, was sie sagen sollen. Aber später werden die Jünger dann bemerken, warum Jesus so reagiert hat. Sie werden verstehen, was er damit meint. Und ich möchte gerne darauf eingehen. Ich möchte gerne auf 2 Situationen eingehen. Und vielleicht verstehen wir zusammen mit den Jüngern auch etwas besser, was Jesus damit meint. Ich möchte einmal auf den Begriff Herrlichkeit Gottes eingehen, denn Verherrlichung ist ja sehr abstrakt, ein sehr großes Wort. Und nicht lange, nachdem die Jünger und Jesus dann tatsächlich nach Bethanien aufbrechen, bewirkt Jesus tatsächlich ein Wunder und er erweckt Lazarus vom Tod, wie wir schon gehört haben. Es sind viele Menschen dort in Bethanien, unter ihnen viele Juden, die Jesus noch gar nicht persönlich als ihren Retter kennen. Und so wird Gottes Herrlichkeit offenbart und Gott wird verherrlicht. Durch dieses Wunder wird vielen Menschen deutlich, wer Jesus eigentlich ist und dass er tatsächlich Gott ist. Auch heute können wir Situationen erleben, in denen wir wie die Jünger und Martha und Maria nicht verstehen, warum diese Situation gerade so passiert ist. Unverständnis ist total menschlich und das Durchkreuzen unserer Pläne und das Umdenken passiert in dieser Welt sehr oft. Es fällt mir persönlich oft schwer zu glauben, dass Gott diese Situation dann kennt und dass er vielleicht einen ganz anderen Plan hat, als ich es gedacht hätte. Wie in der Situation, die die Jünger hier erleben, gab es auch schon Begebenheiten in meinem Leben, wo ich einen Plan hatte, der am Ende nicht so lief wie gedacht. Letzten Sommer wollten wir von der Jugend hier Turn 20 als Freizeit haben. Und das lief nicht so geplant wie gedacht. Am Ende haben wir dann trotzdem eine wunderschöne Freizeit gehabt. Ich glaube, das können viele aus der Jugend bestätigen. Wir haben Turn 20 hier in Kiel stattfinden lassen. Vielleicht kennt ihr auch so eine Situation, wo es total anders läuft, als ihr es euch gedacht hättet. Vielleicht kannst du jetzt an so eine Situation zurückdenken. Wenn du jetzt an diese Situation denkst, verstehst du im Nachhinein, warum es ganz anders gelaufen ist? Oder ist es immer noch nicht verständlich? Auch später am Kreuz wird Gott verherrlicht. Und damit wird auch Jesus verherrlicht. Dies mag erst einmal paradox scheinen, denn wie soll Spott, Hohn und Erniedrigung mit der Verherrlichung Gottes einhergehen? Diese Gegensätze wirkten auf mich unvereinbar. Und doch ist es Gottes Plan. So sagt es Jesus selbst in Kapitel 6 im Johannesevangelium. Und das sagt er im Vers 38. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Dadurch wird deutlich, dass die Verherrlichung Gottes für Jesus gar nicht so paradox ist und dass die Verherrlichung Gottes sehr wohl einhergeht mit dem Tod. Aber dennoch passt dieser Gottesplan, dieser Plan Gottes überhaupt nicht in mein Weltkonzept. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber in meiner Logik ist es sinnvoll zu überlegen, zu überleben, um anerkannt und um erfolgreich zu werden. Wenn wir uns die Reaktion der Jünger anschauen, nachdem Jesus ihnen gesagt hat, wir wollen wieder nach Judäa gehen, sehen wir Hinweise auf die Denkweise von Jesus. Die Jünger sagen nämlich, Rabbi, vor kurzem haben die Juden dich noch steinigen wollen und du willst wieder nach Bethanien gehen, nach Judäa gehen? Sie überlegen und schlussfolgern ganz logisch, dass es nicht weise ist, nach Judäa zu gehen. Und das kann ich total verstehen, denn wenn man verfolgt wird, dann will man doch nicht dorthin gehen, wo das geschieht. Ich musste dankbarerweise noch nie Verfolgung erleben und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die Verfolgung erleben und die vor Krieg und vielem anderen fliehen. Und inmitten so einer Situation sagt Jesus dann, hey Leute, lasst uns mal zurück nach Judäa gehen. Und damit führt er die Jünger mitten in eine Auseinandersetzung, mitten in einen Konflikt. Aber er äußert keinerlei Besorgnisse, keinerlei Vorsichtsmaßnahmen. Nein, es sind die Jünger, die ihre Befürchtungen aussprechen, die sagen, dass das nicht eine gute Idee ist. Und das zeigt, wie unterschiedlich die Logik der Jünger, die Logik von uns Menschen, zu der Logik von Jesus ist. Ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, Sorgen und Ängste zu haben. Und wenn ich mich in einer Begebenheit befinde, wo ich mich sorge, dann kann ich gar nicht verstehen, wie Jesus ganz sorglos sein kann. Aber dann werde ich mir doch manchmal bewusst, Jesus hat eine andere Logik. Jesus hat eine göttliche Perspektive und nicht eine menschliche, wie du und ich. Und deshalb beschließt er, nach Judäa zu gehen, um seinen Freund Lazarus zu besuchen. Seinen Freund Lazarus, der krank ist. Aber das ist für die Jünger zum einen bestimmt unlogisch, weil er ja bedroht wurde in Judäa. Und zum anderen, weil er jetzt erst nach 2 Tagen aufbricht. Dies ist eine weitere Situation, in der Jesus nicht nach meiner Logik und wahrscheinlich auch nicht nach der der Jünger handelt. Wenn ein Freund von mir krank ist, dann versuche ich ihn doch schnellstmöglich zu besuchen oder wenigstens anzurufen. Aber Jesus wartet noch 2 Tage, nachdem er erfahren hat, dass Lazarus krank ist. Warum tut er das? Einen Hinweis zu der Motivation hinter Jesu Handeln gibt uns der Satz, Lazarus ist gestorben. Daraus können wir schließen, dass Jesus absichtlich gewartet hat, bis Lazarus stirbt, um dann der göttlichen Logik zu folgen. Das ist Jesu Logik, denn Gottes Logik ist auch Jesu Logik. Ich glaube, die Jünger haben auf ihren Reisen mit Jesus bestimmt viel erlebt und oft erlebt, dass Jesus eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge hat. Und dadurch, dass sie viel Zeit mit ihm verbracht haben, haben sie bestimmt nach einiger Zeit selbst ein paar Einblicke in seine Perspektive gewinnen können. Auch wir können durch das Zeitverbringen mit Jesus langsam kurze Einblicke in seine Logik bekommen. Für mich passiert das zum Beispiel durch das Bibellesen oder durch das Singen. Und vielleicht ist es für dich etwas ganz anderes. Vielleicht möchtest du auch gar nicht Jesus und seine Perspektive kennenlernen. Ich kann dich nur dazu ermutigen, es auszuprobieren. Und wenn ich meinen Tag mit einem kurzen Psalm starte oder einer kurzen Liedstrophe, dann fängt es für mich schon etwas besser an. Denn wenn wir Jesus kennenlernen, dann können wir auch seine Motivation und Logik etwas erahnen. Vielleicht erlebt ihr das ja auch oder ihr habt Lust, es mal auszuprobieren. Vielleicht gleich heute, wenn ihr wieder nach Hause geht oder wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Ich kann euch nur dazu ermutigen und euch sagen, dass ich erlebt habe, dass es das wert ist. Jetzt sind Jesus und die Jünger also in Bethanien angekommen. Und dort treffen sie auf Martha und Maria. Und so geht die Geschichte weiter.
Vor einem Monat war Weihnachten. Weihnachten ist ein typischer Anlass für Kinder, einen Wunschzettel zu schreiben. Heiß ersehnte Spielzeuge und Bücher werden eifrig notiert und die Eltern bekommen den Wunschzettel überreicht. Dann beginnt das lange Warten auf den Heiligen Abend, an dem die Geschenke endlich ausgepackt werden. Die meisten von uns haben diese erwartungsvolle Vorfreude wahrscheinlich schon einmal erlebt. Und genauso wahrscheinlich ist es, dass wir die Enttäuschung kennen, wenn das, was wir dick und mit 3 Ausrufezeichen auf die Liste geschrieben haben, einfach nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt. Maria und Martha sind genauso enttäuscht wie ein Kind mit einem unerfüllten Weihnachtswunsch. Allerdings geht es in ihrer Geschichte nicht um eine Puppe oder um ein Spielzeugauto, sondern um das Leben ihres Bruders. Sie haben Jesus eine Nachricht geschickt und tagelang auf ihn gewartet. Er kam nicht. Lazarus starb, sie haben ihn begraben und um ihn getrauert. Ihre Hoffnung, dass Jesus Lazarus heilen und retten würde, hat sich nicht erfüllt. Jesus hat sie in dieser furchtbaren Situation in jeglicher Hinsicht im Stich gelassen. Er hat sie maßlos enttäuscht. Wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Diesen schweren Vorwurf werfen sie ihm beide entgegen, als er dann doch noch in Bethanien erscheint. Ich finde Marthas und Marias Reaktion absolut verständlich und gerechtfertigt. In der Bibelstelle steht ausdrücklich, dass Jesus ein Freund von Lazarus war. Und von einem Freund würde ich erwarten, dass er in einer solchen Lage zu Hilfe eilt. Gerade dann, wenn er, wie Jesus, offensichtlich fähig ist, Krankheiten zu heilen. Und selbst wenn dem nicht so wäre, würde ich doch den Anspruch erheben, dass er kommt, dass er dem Kranken beisteht und dass er ihn tröstet. Es zeugt von einer sehr guten Beziehung zwischen den Schwestern und Jesus, dass sie diese hohen Erwartungen an ihn hegen. Es liegt nahe, dass ihre bisherigen Erfahrungen mit ihm zutiefst positiv waren. Ein Kind, dessen Eltern ihm keine Zuneigung und keine Aufmerksamkeit entgegenbringen, schreibt ihnen schließlich auch keine Wunschliste oder glaubt zumindest nicht daran, dass sie seine Wünsche erfüllen werden. Maria und Martha dagegen vertrauen Jesus, wie ein wohlbehütetes Kind seinen Eltern vertraut. Er aber scheint dieses Vertrauen zu missbrauchen. Er mutet ihnen neben der Trauer um ihren Bruder nun auch noch diese tiefe Enttäuschung zu. Sie liegt ihnen bitter und verzweifelt auf der Seele. Wie reagieren die Schwestern auf diese Verletzung? Martha muss darüber reden. Sie versteht nicht, wie beides zusammenpasst. Ihr Glaube an Jesus als ihren Freund und Retter und Jesu Abwesenheit in einer derart schrecklichen Situation. Als er eintrifft, bombardiert sie ihn mit dem Vorwurf und mit ihren Fragen. Offensichtlich befindet sie sich dabei auf einer rationalen Ebene und sucht nach einer Erklärung für das, was geschehen ist. Das Kind stellt sich fieberhaft die Frage: Weshalb haben mir die Eltern das Geschenk verweigert? Lieben sie mich nicht? Bin ich ihnen nicht wichtig? Es beginnt an ihrer Beziehung zu zweifeln. Auch ich versuche mich oft an einer sachlichen Analyse, wenn es in einer zwischenmenschlichen Beziehung anders läuft, als ich mir das wünsche. Es reicht jedoch meistens nicht aus, sich auf die eigene Sicht der Situation zu beschränken. Leicht kommt es so zu Missverständnissen, Spannungen und Unfrieden. Und deswegen ist es meiner Meinung nach sehr richtig und sehr mutig von Martha, mit Jesus über ihre Zweifel und seine Stellung über ihre Zweifel zu sprechen und auf seine Stellungnahme dazu einzugehen. Das zeigt, dass sie nicht stur auf ihrem Standpunkt beharrt. Für Maria spielt eine emotionale Ebene die wichtigere Rolle. Zwar macht sie Jesus denselben Vorwurf wie Martha, sie jedoch beginnt kein Gespräch mit ihm. Stattdessen weint sie. Sie weint um ihren Bruder und wahrscheinlich weint sie auch aufgrund ihrer Enttäuschung. Das Kind in unserer Weihnachtsgeschenkmetapher dürften ähnliche Gefühle überkommen. Auch diese Reaktion ist sehr menschlich. Angestauter Frust, Schmerz und Verzweiflung finden ihren Weg hinaus in Form von Tränen, von Schreien und von Toben. In manchen Situationen ist es gut, die Tränen zuzulassen und sie nicht zu verdrängen. Es wäre schade, anderen etwas vorzumachen und diese Gefühle zu verbergen, denn auf diese Weise würde man sich dagegen verschließen, dass sie trösten und dass sie helfen. Insofern ist Maria genau wie Martha bemerkenswert offen und interessiert an einem ehrlichen Umgang miteinander. Jesus befindet sich in einer schwierigen Situation. Er hat die beiden Frauen enttäuscht und damit ihrer Beziehung eine Verletzung zugefügt, die sich nicht mit ein paar netten Worten wiedergutmachen lässt. Aufmerksam stellt er sich ihnen und ihren Vorwürfen. Er gibt Martha klare Antworten auf ihre Fragen. Dein Bruder wird auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Mit diesem Zuspruch vermittelt er ihr, dass er immer noch da ist und dass seine Worte immer noch gelten, auch wenn sie das gerade nicht verstehen kann. Er gibt ihr eine ermutigende Verheißung. Ganz persönlich stellt er ihr, Martha, die Frage, auf die alleine es für ihn in dieser Situation ankommt. Glaubst du das? Wofür ich Martha sehr bewundere, ist ihre Antwort, denn diese ist alles andere als selbstverständlich. Sie sagt, ja, ich glaube das. Sie bleibt trotz der Enttäuschung und trotz ihrer Verunsicherung gegenüber Jesus vertrauensvoll und entschlossen bei ihrem Glauben. Maria gegenüber verhält sich Jesus anders. Ihr drängt er keine Worte auf, sondern er nimmt sie und ihr Weinen wahr. Jesus sieht den Menschen Maria und es tut ihm weh, wie verletzt sie ist. In seinem Mitleiden drückt er seine Liebe für sie aus. Und dann sorgt Jesus für eine unerwartete Kehrtwende. Das Kind erspäht in der allerletzten Ecke, ganz weit weg hinter dem Tannenbaum, noch ein allerletztes Päckchen, das eine verdächtige Form besitzt. Die Eltern sagen lächelnd, da liegt ja noch etwas für dich. Und dann bekommt das Kind das Geschenk doch und es erscheint ihm plötzlich umso wertvoller. Jesus schenkt Maria und Martha die bessere Lösung. Er gibt ihnen ihren Bruder lebendig und gesund zurück, aber er hält noch mehr für sie bereit, indem er zeigt, dass er nicht nur heilen, sondern sogar Tote auferwecken kann. Ihre Sicht auf ihn verändert sich durch dieses Erlebnis dramatisch und wahrscheinlich müssen sie das erst einmal verarbeiten. Gewiss aber gehen sie mit einem gestärkten Vertrauen in Jesus, voller Freude und voller Dankbarkeit aus dieser Geschichte hervor. Jesus hat ihnen gezeigt, dass er sie liebt und dass seine Liebe keine Grenzen kennt, nicht einmal den Tod. Interessanterweise erinnert die Auferweckung von Lazarus stark an die Geschichte, die sich fast unmittelbar an sie anschließt. Die Jünger erwarten, dass Jesus sich als ihr König offenbart und ihnen endlich einen dringend erhofften Sieg über die Römer beschert. Aber Jesus kämpft nicht. Er wird verhaftet und ans Kreuz genagelt. Eine abgrundtiefe Enttäuschung. Alles, woran die Jünger geglaubt und wofür sie gelebt haben, fällt in sich zusammen und verpufft. Doch es kommt auch hier zu einer Kehrtwende. Am Ostermorgen ist das Grab leer und Jesus lebt. Er hat sich als Gottes Sohn gezeigt und den Tod besiegt. Ein neuer Glaube breitet sich aus und verändert die gesamte Weltgeschichte. Offenbar war der gewaltige Plan Gottes ein besserer als der bescheidene Plan der kurzsichtigen Jünger, die lediglich einen militärischen Sieg herbeisehnten. Ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Leben positive Kehrtwenden erleben. Wenn Träume platzen, wenn Schlimmes eintrifft, wenn tiefe Enttäuschung aufkommt, dann stellt sich im Nachhinein dennoch heraus, dass aus der Misere etwas viel Besseres erwachsen ist, als man zuerst im Sinn hatte. Was aber ist mit den Geschichten, in denen es keine positive Kehrtwende gibt, in denen es keine Geschenke gibt? Was ist mit denen, die unter der Corona-Pandemie leiden? Was ist mit den hungernden Kindern im Jemen? Was ist mit den Flüchtlingen in Moria? Wer gibt ihnen Trost und wer sieht ihren Schmerz? Bestimmt könnte man selbst in diesen Fällen irgendwo positive Aspekte entdecken. Aber befriedigend ist das nicht. Die Suche nach dem Guten im Schlechten erscheint zu oft wie eine erzwungene Erklärung dessen, was sich eigentlich nicht erklären lässt. Und selbst wenn es eine Wendung zum Guten hin gibt, so wie in dieser Geschichte, ist mir trotzdem nicht klar, warum Jesus Maria und Martha so lange hingehalten und ihnen so viel Schmerz zugemutet hat. Hätte er nicht auf angenehmere und weniger dramatische Weise zeigen können, wer er ist? Das sind Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Aus der Geschichte habe ich aber zwei Dinge gelernt. Zum einen fordert Jesus dazu auf, selbst in der Enttäuschung und in den Zweifeln, weiter an ihn zu glauben. Er verspricht, dass seine Wahrheit allem, was geschieht, standhalten wird. Zum anderen leidet er mit und sieht den Schmerz. Dieser ist ihm nicht egal, sondern er berührt ihn zutiefst. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob man diese Schlussfolgerungen getrost von Maria und Martha auf uns übertragen kann. Schließlich stand Jesus ihnen damals leibhaftig gegenüber, heute jedoch erscheint er mir mitunter sehr weit weg, gerade in den Zweifeln. Mir ist zweierlei dazu eingefallen. Erstens, wir haben seine Worte, wir haben die Bibel und wir können darin nachlesen, was er versprochen und verkündet hat. In den Texten spricht er uns unaufhörlich zu, glaubt an mich. Und zweitens, was die emotionale Nähe angeht, so hat er gesagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich finde, darüber könnte man nachdenken. Amen.